Ja, wie Fabian schon gesagt hat, das war gerade nicht fair, oder? Samantha, du hast es ja auch selbst erkannt, es war Glück, das hatte nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Die Kriterien, wie wir diesen Gutschein verteilt haben, die waren ja noch recht harmlos, das wäre auch ganz anders gegangen. Fabian hätte auch sagen können, ja, alle unter 70. Oder das Geschlecht, nur die Männer bekommen den. Oder die Herkunft, nur Menschen ohne Migrationshintergrund. Oder Gesundheit wäre auch so ein Kriterium. Niemand mit einer gesundheitlichen Einschränkung bekommt den. Wie ungerecht, da merkt man schon, huiuiui, da geht's um was. Liebe Gemeinde, das Leben ist nicht fair, das sage ich heute nicht zum ersten Mal. In unserer Welt geht es ungerecht zu. In ganz alltäglichen Dingen, ja in den banalen, die Schlange an der Kasse nebenan ist mal wieder kürzer, an der Kreuzung nimmt mir jemand die Vorfahrt, im Wartezimmer beim Arzt kommt jemand vor mir dran, der nach mir gekommen ist. In manchen Wartezimmern stehen jetzt schon Schilder, liebe Patienten, je nach Art der Behandlung kann es sein, dass jemand, der nach Ihnen kam, vor Ihnen aufgerufen wird. Also, wir sind anscheinend ziemlich empfindlich, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Das Leben ist nicht fair. Das merken wir an ganz oberflächlichen, ja banalen Dingen, aber manches geht auch tiefer. Schon immer wurde deine Schwester, dein Bruder bevorzugt. Deine Eltern haben ihm mehr zugetraut, ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Du dagegen? Sowas kann einen ein Leben lang verfolgen. Noch als Erwachsener strampelst du dich ab und willst ihnen beweisen, schaut her, ich bin doch auch noch da. Der Kollege, die Kollegin, die befördert wird, obwohl ich an der Reihe gewesen wäre, wird meine Leistung nicht anerkannt? Bin ich weniger wert? Der Mitschüler, der immer ein paar Punkte mehr absahnt, obwohl er gar nicht schlauer ist als ich, aber mit seinem Charme wickelt er jeden Lehrer um den Finger. Die Freundin, die heiratet und Familie gründet, ich hätte das auch gern. Andere sind so fit und agil und ich plage mich herum. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das Leben ist ungerecht. Das erfahren wir am eigenen Leib, aber wir tragen auch selbst mit dazu bei. Am vergangenen Freitag hat eine Initiative begonnen, die Faire Woche 2022. Das ist eine Kampagne, die gibt es seit einigen Jahren und die macht aufmerksam auf ungerechte Verhältnisse, auf ungerechte Verteilung der Güter, darauf, dass Menschen benachteiligt werden, weil sie zum Beispiel unfair entlohnt werden und andere auf ihre Kosten leben. In diesem Jahr geht es um faire Kleidung. Informiert euch also gerne mal über diese Kampagne. Es gibt dazu einiges im Internet. Faire Kleidung ist jetzt nun ein spezielles Thema. Vielleicht sagt der ein oder andere, das ist gar nicht meins, das geht mich nichts an. Es mag sein, dass dich faire Kleidung vielleicht nichts angeht, aber was dem zugrunde liegt, nämlich unser Beitrag für mehr Gerechtigkeit, das geht dich und mich sehr wohl etwas an. In der Bibel ist Gerechtigkeit ein ganz wesentliches Thema. Allein im Alten Testament finden sich über 500 Stellen, in denen Gerechtigkeit vorkommt. Und auch im Neuen Testament hat Gerechtigkeit einen ganz besonderen Stellenwert. Ich lese aus Matthäus 5 die Verse 1 bis 6. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Soweit erstmal. Das sind bekannte Worte aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist so eine Art Grundsatzerklärung Jesu. So geht es zu im Reich Gottes. Das sind die Werte. Das sind die Maßstäbe. So sieht sie aus, diese Gerechtigkeit. So sieht es aus, das Reich Gottes. Jesus verspricht da einer Gruppe Mensch Lebensglück, erfülltes Leben, Glückseligkeit, die in der Gesellschaft aus dem Blick geraten ist. Er spricht zu denen, die leiden, die trauern, die klagen. Er wendet sich an die Armen, die Schwachen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, ja danach direkt verzehren, weil ihnen der Zugang dahin verwehrt ist. Aber das Reich Gottes ist ein gerechtes Reich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen, heißt es ein paar Verse weiter. Aber wie sieht denn nun diese Gerechtigkeit aus? Und da wird es spannend. So wie wir heute nämlich Recht und Gerechtigkeit verstehen, meint das etwas ganz anderes als das biblische Verständnis. Wir denken heute bei Gerechtigkeit sofort an Gericht, an Anspruch, an Urteil, an Strafe, an Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit. Hier ist sie mal eingeblendet. Eine Frau mit einer Waage in der einen und einem Schwert in der anderen Hand. Die Waage als Symbol dafür, Justitia, wägt ab. Sie prüft, die ist ganz genau, die macht keinen Fehler. Das Schwert in der anderen Hand, ein Symbol für ihre Härte. Es gibt ein Urteil und der Mensch wird seiner gerechten Strafe zugeführt. Seit der Antike ist Justitia die personifizierte Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was er verdient. Das ist auf jeden Fall besser als Willkür, das ist auch besser als Vetternwirtschaft, wenn Freunde alles unter sich aufteilen. Justitia ist nicht beeinflussbar und das ist ganz gut so. Aber sie ist auch kalt und hart, kompromisslos. Rechtschaffene werden belohnt, wer sich etwas zu Schulden kommen lässt, wird bestraft. Jedem das Seine, jedem das, was er verdient und das so objektiv wie möglich. Justitia hat eine Augenbinde umgelegt, das war im späten Mittelalter dann etwas, was vorher noch nicht so war. Vorher hatte sie durchdringende Augen, ihr entgeht nichts, sie sieht ganz genau hin. Später dann aber die Augenbinde als ein Zeichen, sie ist unparteiisch, neutral. Sie trifft ihr Urteil, ohne die Person anzusehen. Ich finde, dieser Gedanke hat etwas Beruhigendes, eine unbestechliche Justiz. Und ich bin froh über unsere Rechtsprechung, gerade wenn ich an Unrechtsstaaten denke, wo Recht gebrochen wird, Diktaturen, die das Recht des Einzelnen mit Füßen treten. Und trotzdem denke ich, kann man bei aller Wertschätzung einmal fragen, ob dieses Modell, diese klare, nüchterne, unvoreingenommene Analyse, ob das tatsächlich ein Idealmodell ist, falls es so etwas überhaupt gibt. Also Justitia hat viele Vorteile, aber ich frage mich, kann man denn wirklich jede Schuld messen? Gibt es tatsächlich eine objektive Gerechtigkeit, so wie wenn man eine Pizza aufteilt und jeder bekommt exakt ein gleiches Stück? Was, wenn Peter gar keine Pizza mag und Petra riesigen Hunger hat, weil sie gerade aus der Schule kommt und den ganzen Tag nichts gegessen hat? Oder Paul hat kurz vor dem Mittagessen noch Schokolade gemampft und dem ist jetzt übel, dem dreht sich der Magen um bei Pizza. Was ist denn da gerecht? Tatsächlich, objektiv, neutral, jeder gleich viel, das, was ihm zusteht? Oder ist gerecht, wenn jeder bekommt so viel, wie er braucht oder so viel er mag? Oder wenn wir bei unserem Strafrecht bleiben, wie ist das bei einer Straftat? Welche Kriterien zählen? Was ist mit den Gefühlen? Was ist mit dem unermesslichen Leid der Opfer, der Angehörigen? Was ist mit dem Verlust? Was ist mit dem Vermissen? Das lässt sich nicht objektiv beurteilen. Vergangene Woche wurde ja ein Urteil gesprochen in einem Prozess, der viel Aufsehen erregt hat. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle, vielleicht erinnert ihr euch, das war, glaube ich, im letzten Jahr, ein Mitarbeiter einer Tankstelle, ein junger Mann, hat einen Kunden aufgefordert, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Kunde hat sich geweigert. Der junge Mann hat ihn noch einmal aufgefordert und der Kunde war so aufgebracht, dass er eine Waffe gezückt hat und den jungen Mann erschossen hat. Stellvertretend, so hat er hinterher gesagt, für einen Politiker, mit dessen Politik er nicht einverstanden war, aber an den er nicht herankam. Das Urteil wurde jetzt gesprochen, der Täter bekam lebenslänglich. Die Mutter des getöteten jungen Mannes wurde gefragt, ob sie denn mit dem Urteil zufrieden sei. Sie sagte nur, ja, das ist ein Urteil, aber es ist doch beinahe egal. Was sind denn 15 Jahre für ein Menschenleben? Das gibt mir mein Kind auch nicht wieder zurück. Justitia, unsere Rechtsprechung, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit kommt hier trotz ihrer vielen Verdienste an ihre Grenzen. Ja, sie schafft Klarheit, sie wehrt Unrecht, sie sorgt für Ordnung, Aber sie ist auch kalt. Emotionen mit einbeziehen, was da mit einem Menschen passiert, das Leid, der Trauer gerecht zu werden, das kann sie nicht. Diese Vorstellung von Gerechtigkeit im Sinne von Justitia hat unseren Glauben geprägt. Der biblische Begriff Gerechtigkeit wurde in der lateinischen Bibelübersetzung wiedergegeben mit Justitia. Und da, wo in der Bibel Gerechtigkeit steht, übertragen wir das, was wir mit Justitia verbinden, auf Gott. Gott ist also einer, der ein objektives Urteil spricht. Hart, kalt, emotionslos, ohne Ansehen der Person. Niemand wird seiner gerechten Strafe entgehen, die Guten in den Himmel, die Schlechten in die Hölle. Da wird es ein Heulen und Zähneklappern geben, denn Gott ist ja gerecht, steht doch da. Liebe Gemeinde, da wurde sehr viel Angst geschürt. Wenn Gott in diesem Sinne gerecht ist, dann gnade mir Gott. Da sehe ich ganz schön alt aus. Glücklich ist der, der den hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der soll satt werden. Wer sehnt sich denn nach dieser Art von Gerechtigkeit? Der biblische Begriff Gerechtigkeit meint tatsächlich etwas anderes. Wenn in der Bibel das Wort Gerechtigkeit verwendet wird, steht im Hebräischen da Tzedaka, Gerechtigkeit. Und für Tzedaka gibt es einige Synonyme, Worte, die beschreiben, was Tzedaka meint, nämlich das bedeutet so viel wie Barmherzigkeit, Güte, Treue, Jubel, Freude. Gottes Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit, Güte, Treue, Jubel, Freude. Das klingt anders als Justitia. An keiner Stelle wird Tzedaka mit Strafe in Verbindung gebracht. Gerechtigkeit, Tzedaka im Reich Gottes ist durch und durch positiv. Niemand, keiner, muss vor Gott Angst haben. Bei Gottes Gerechtigkeit geht es also nicht um eine objektive, regungslose Rechtsprechung, sondern es geht um ein Gefühl. Gerechtigkeit ist ein Gefühl. Barmherzigkeit ist ein Gefühl. Güte, Freude, Jubel, das sind Gefühle. Interessant, oder nicht? Jetzt denken bestimmt einige, ich kenne euch ja, oh ja, war klar, die Frau mal wieder, bei ihr geht's ums Gefühl. Elisabeth, die ist eben emotional und mit Gericht hat sie sowieso nicht. Ja, wenn du das gerade gedacht hast, fühl dich ertappt, zu Recht. Und ich sage dir jetzt aber rational, klar und objektiv, da liegst du falsch. Dass Gerechtigkeit Gottes ein Gefühl ist, das habe ich mir nicht ausgedacht, weil ich das selber so gerne hätte und weil ich Gericht nicht so gerne mag, sondern das ist ein objektiver biblischer Befund. Ein Synonym für Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit, habe ich gesagt. Bleiben wir kurz mal dabei, bei Barmherzigkeit. Im Hebräischen heißt Barmherzigkeit Rachamim. Das meint den Bereich unterhalb der Bauchdecke, die Eingeweide, das Gedärm. Manchmal steht da auch Rechen, das ist der Mutterschoß. In diesem Bereich sitzt das Gefühl. Barmherzigkeit passiert also in einem äußerst sensiblen Bereich. Barmherzigkeit ist ein Bauchgefühl. Dieses Wort Rachamim oder auch Rechem wird verwendet, wenn ein starkes Mitgefühl beschrieben wird. Und Jesus war so einer, der so ganz stark mitgefühlt hat. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihnen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben, steht an einer Stelle. Es jammerte ihn. Es ging ihm durch und durch. Ihm drehen sich die Eingeweide um. Es geht ihm an die Nieren. Es überkommt ihn ein tiefes Erbarmen, das so groß ist, dass man es körperlich spüren kann. Weil er die Menschen liebt und weil er mitleidet, weil er es kaum aushält, was er da sieht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit ist ein Gefühl. Es bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis, warum an manchen Menschen die Not anderer abperlt wie Regentropfen an einer Wachsdecke. Wie bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter letzte Woche in der Predigt. Der Levit sieht den Zusammengeschlagenen und geht ungerührt an ihm vorbei. Der Priester sieht die Not, aber auch er lässt den Hilflosen liegen. Nur der Samariter, dem geht der Anblick, die Not durch Mark und Bein und er hilft. Den jammert es. Der kann es einfach nicht mit ansehen. Der muss helfen. Liebe Gemeinde, sicher gibt es einige Gründe fürs Vorbeigehen, vielleicht auch gute Gründe. Auch heute bei uns gibt es gute Gründe fürs Vorbeigehen, aber es gibt auch merkwürdige. Einer meiner Vermutungen ist die, warum wir vorbeigehen am Leid, dass wir uns das Berührtwerden abtrainiert haben. Weil wir in unserer Gesellschaft Rationalsein mit Starksein und Emotionalsein mit Schwachsein verbinden. Wer weint denn noch öffentlich? Das ist doch peinlich. Was für ein Weichei, der hat sich nicht im Griff. Damit können wir gar nicht umgehen. Selig sind die Traurigen, sagt Jesus. Glücklich ist, der Zugang zu seinen Gefühlen hat. Glücklich ist, der sich berühren lässt. Andere Kulturen zelebrieren Emotionen viel selbstverständlicher als wir. Inzwischen haben wir wohl verstanden, zumindest ein bisschen, dass uns da etwas Wichtiges verloren geht und wir werten neben der kognitiven Intelligenz die emotionale Intelligenz auf, immerhin. Das ist so wichtig. Das ist ein anderes Thema, in einer anderen Predigt gerne dazu mehr. Aber was ist denn jetzt mit dem gerechten Gott und mit dem, der so barmherzig ist und so sehr liebt? Ist das nicht ein Widerspruch, der gerechte Gott auf der einen und der barmherzige, der Liebende auf der anderen Seite? Das ist kein Widerspruch. Gerechtigkeit ist Liebe, nur in einer besonderen Gestalt. Gerechtigkeit hat mit dem Zusammenhalt von uns Menschen zu tun. Da geht es um unser Miteinander, um unser Zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Und das kann gestört werden, sehr leicht und immer wieder, durch Ausgrenzung, durch Abwertung, durch Egoismus. Gott aber ist gerecht, der will nicht, dass die Schwachen an den Rand gedrängt werden, dass die Stärkeren sich durchsetzen und dieses Unrecht die Welt regiert, wie es so oft geschieht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit sieht hin, nimmt wahr, leidet mit, zeigt Herz. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass sich etwas zum Guten verändert. Wer sich berühren lässt, setzt sich in Bewegung. Gerechtigkeit ist keine reagierende Größe, die misst, bewertet, beurteilt und dann den Daumen hebt oder senkt. Gerechtigkeit agiert. Gerechtigkeit will etwas. Wer barmherzig ist, greift ein, will Not wenden. Das kann auch mal ungemütlich und unbequem werden, auf Widerstand stoßen. Barmherzigkeit gegenüber Unterdrückten, Ausgebeuteten, das wird gar nicht so gerne von allen gesehen. Aber nur so breitet Gottes Reich sich aus. Sedaka, Rachamim, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, lass dich berühren. Tu etwas für die Benachteiligten. Integriere die Ausgesonderten. Nimm die Abgewiesenen wieder auf. Heile die Verletzten. Tröste die, die klagen und trauern. Erfahre selbst diese Gerechtigkeit Gottes, wo du sie gerade nötig hast. Und sorge dafür, dass sie anderen zuteil wird. Denn glücklich sind die, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Die sollen satt werden. Amen.